Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Einkord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
Moin Mahlzeit, bienvenue.
Wir sind mal wieder back mit einer weiteren Episode unserer Saisonvorschau auf die NBA-Saison 2021-2022. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile in den Play-in-Plätzen angekommen, nachdem wir in der letzten Episode über die Platzierungen Nummer 10 im Westen und Osten gesprochen haben. Sprechen wir jetzt über den zweiten Platz für das Play-in-Tournament, also sprich dem dann Gegner des 10 platzierten Teams, nämlich den Teams, die laut unserer Meinung die Regular Season auf Position 9 beenden werden. Und ja, bevor wir allerdings damit reinstarten, will ich dich erstmal fragen, Tim, weil ich glaube, das haben wir die letzten Episoden gar nicht so gemacht. Wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, mein Wohlbefinden ist ja auch absolut overrated, deswegen kam das jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so oft zur Sprache. Nein, Spaß. Ja, mir geht's soweit, denke ich, ganz gut. Ist ja jetzt Freitagabend, das heißt Wochenende, da kann es ja eigentlich schon grundsätzlich eher nicht schlecht gehen, das heißt, ich muss am Wochenende arbeiten, dann vielleicht schon, aber davon bin ich ja glücklicherweise nicht betroffen. Also im Großen und Ganzen bin ich da recht zufrieden aktuell und ja, ich hoffe, bei dir sieht das ähnlich aus.
Ja, also ich bin auch froh, dass Wochenende ist, das kann ich schon mal sagen. Wir nehmen das Ganze hier am Freitagabend auf. Ich denke, ihr werdet das am Donnerstag oder so hören oder vielleicht am Montag. Ich muss sagen, ich habe das Wochenende jetzt aber auch echt gebraucht, weil meine Arbeitswoche war absoluter Müll, bin ich ganz ehrlich. Da war ich sehr, sehr froh, als heute dann der Feierabend war und ich mich endlich ins Wochenende verabschieden konnte. War wirklich eine harte, anstrengende Woche. Ist auch einfach so viel Scheiße passiert. Ich wurde, das ist auch schon wieder so ein Müll gewesen, ich wurde einfach back-to-back an zwei Tagen in der Woche geblitzt, was auch schon mal sehr nice war. Und weißt du, was das Beste daran war?
Es war zweimal an derselben Stelle.
Nein, das nicht. Okay. Aber es war beide Male auf dem Hinweg zur Arbeit. Und du kannst dir nicht vorstellen, wenn die Arbeitswoche generell schon scheiße ist und dann schlägst du da auf und wurdest zwei Tage in Folge auf dem Weg zur Arbeit geblitzt. Ich sag mal, klar, geblitzt zu werden ist immer Müll. Aber besonders auf dem Hinweg zur Arbeit ist ja noch mal schlimmer, weil wenn du zurückkommst, kannst du ja irgendwann sagen, ja komm, scheiß drauf, immerhin habe ich jetzt Feierabend und gut, ne? Aber dann noch einen ganzen Arbeitstag durchzuladen, ey, oh, das war echt der Horror. Deshalb, also gefühlt ging diese Woche auch so für mich so gar nicht rum und schwierig, aber gut. Trotzdem jetzt ist die Woche geschafft und naja, man muss ja auch irgendwie nach vorne gucken und deshalb, ja, bin ich dann doch großer Vorfreude, dass wir jetzt hier uns mal wieder versammeln konnten, um den gemeinsamen Pod aufzunehmen. Und besonders auch, weil wir ja heute eigentlich auch über zwei ganz coole Teams sprechen, in meinen Augen.
Ja, sind die jetzt beide so ganz cool? Da würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal direkt mitgehen. Also beim Team im Westen würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall schon eines der interessanteren Teams. Im Osten bin ich da eher so im Mittelfeld vielleicht, aber ja, gut, Meinungen können ja gerne auseinandergehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein in den Westen.
Ja, ich merke gerade auch, dass ich es vielleicht mit zwei coole Teams ein bisschen übertrieben habe. Jetzt, wo ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, so krass bin ich auch nicht auf dem Hype-Train von dem Ost-Team. Aber deswegen bin ich ja auch froh, dass ich mich diese Woche um das Team in der Western Conference kümmern konnte.
Also ich bin froh, dass ich mich um das Ost-Team kümmern durfte, denn da ist nicht viel passiert. Vielleicht ist das ein kleiner Spoiler, aber egal. Mach ruhig weiter.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich mehr Vorbereitungszeit in ja meine Notizen und alles gekommen ist. Und was die Woche natürlich nochmal besser abrundet, die habe ich natürlich vergessen. Habe ich auch bei Arbeit liegen lassen. Tipp, top. Also hat die Woche nochmal perfekt abgerundet. Und ja, jetzt muss ich das so ein bisschen freestylen, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Aber ich denke, ihr seid auch scharf drauf zu hören, welches Team wir denn hier auf Platz 9 in der Western Conference einsortiert haben. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, es ist eigentlich mal wieder ein ziemliches Sympathieträger-Team. Zumindest mag ich das Team sehr gerne, denn es sind die Memphis Grizzlies. Und ja, den ein oder anderen auffälligen Hörer, der wird jetzt sicher zu denken, hey, die Jungs haben sich ja gar nicht mal so viel Mühe gemacht, die Grizzlies hier einfach wieder auf der 9 einzuranken, so wie sie auch die letzte Regular Season gefinisht haben. Hatten da, wenn ich mich recht entsinne, einen Rekord von 34-38, muss ich gerade nochmal checken, 38-34, andersrum. Und ja, landeten so auf Position 9 im Westen und ja, waren damit dann auch quasi in der ersten Auflage der Play-Ins vertreten, haben da das erste Spiel gegen die San Antonio Spurs gewonnen und dann, ja, haben sie quasi Geschichte geschrieben, denn dadurch, dass sie sich dann im zweiten Play-In-Spiel gegen die achtplatzierten Golden State Warriors durchgesetzt haben, waren die Grizzlies das erste Team, welches es geschafft hat, quasi durch das Play-In-Turnier einen Platz nach oben zu rutschen und so dann als Neuntplatzierter doch in die Playoffs zu rutschen und da in der Serie gegen die erstplatzierte Mannschaft, die Utah Jazz, zu spielen. Und ja, die Grizzlies konnten sich in diesem Spiel, in dieser Serie direkt mal das erste Spiel klauen und haben einfach extrem viel Spaß gemacht zuzugucken. Allerdings kamen die Jazz dann auch sehr stark zurück und konnten die Serie dann innerhalb von 5 Spielen auch klar machen. Trotzdem war es eigentlich eine sehr coole Serie, weil man einfach gesehen hat, dass in dieser jungen Grizzlies-Mannschaft einfach extrem viel Potenzial steckt. Da haben auch echt einige Jungs sehr gut aufgezockt. Ja Morant war überragend in der Serie, hat im Schnitt über 30 Punkte aufgelegt und war halt, ja, wie immer ein absoluter Highlight-Spieler. Auch ein Dylan Brooks hat eine richtig starke Serie gespielt, auch eher über 25 Punkte. Ansonsten war ein Jaren Jackson Jr. zurück, konnte noch nicht so den Impact haben, allerdings war er ja auch so gut wie die gesamte Vorsaison verletzt, beziehungsweise innerhalb der letzten Saison war er so gut wie die ganze Zeit verletzt und kam dann erst zu den Playoffs zurück. Deshalb, ja, war zwar irgendwo schade, aber trotzdem denke ich, war es besonders für diese junge Truppe sehr gut, auch jetzt schon mal das erste Mal Luft in den Playoffs zu schnuppern. Deswegen denke ich, kann eigentlich jeder bei den Grizzlies mit der letzten Saison schon mal zufrieden sein. Und ja, generell einfach auch für die Jungs gute Erfahrungen, da gut da die Erfahrungen sammeln zu können. Und besonders auch für uns Fans, ja, hat ja auch einfach Spaß gemacht, den Grizzlies zuzugucken, oder?
Ja, definitiv. Da gibt es ja dann, wenn ich jetzt die beiden Namen nochmal nenne, Ja Morant und gerade auch Jaren Jackson Jr., zwei Spieler, die einfach immer für Highlight-Plays gut sind, da sie beide über eine enorme Athletik verfügen und auch beide eigentlich insgesamt ein sehr, sehr ansehnliches Skillset haben. Und ja, deswegen kann ich dir nur recht geben. Also auf jeden Fall ein Team, was man sich sehr gut angucken kann. Und da man ja auch im Großen und Ganzen einen sehr jungen Kader hat oder einen sehr geringen Altersdurchschnitt, hast du da sowieso auch immer ein Team, was auch in der Regular Season schon immer einen sehr großen Hunger einfach mitbringt in die Spiele. Und wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, dass da ja auch gerade in den nächsten Jahren noch eine ordentliche Entwicklung stattfinden kann, dann ist das auf jeden Fall ein Team, was man weiterhin definitiv auf dem Radar haben muss.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also die Grizzlies definitiv ein interessantes Team für die Zukunft. Deswegen hat es dann auch ein paar Leute ein bisschen verwundert, was sie dann jetzt in dieser Offseason gemacht haben. Mich mit einbeschlossen und ich denke, dir ging es da ganz ähnlich. Denn obwohl die Grizzlies ja jetzt quasi schon diesen ersten Schritt geschafft haben, ihren jungen Kern auch schon mal in den Playoffs zu präsentieren und sie da schon mal die ersten Erfahrungen sammeln zu lassen, haben sie sich dann doch dazu entschieden, nochmal eher ein, vielleicht sogar zwei Schritte zurückzugehen und haben viele Moves getätigt in der Offseason, wo man eher sagen würde, okay, das ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man sofort jetzt gewinnen möchte und weiterhin durchgehend die Playoffs attackieren möchte. Aber, wie man jetzt vielleicht auch dann an der Platzierung merkt, so viel hat sich dann da gar nicht getan, beziehungsweise haben wir trotzdem nach wie vor eine sehr hohe Meinung von den Grizzlies. Und ja, ich denke, da wollen wir dann einmal auch kurz drauf eingehen, was da überhaupt alles passiert ist, beziehungsweise kurz ist wahrscheinlich eine nette Umschreibung, denn es ist einiges passiert. Und wir versuchen das jetzt mal so leicht aufzubröseln, immer Schritt für Schritt. Und ich würde sagen, ja, der größte Trade, der in der Offseason bei den Grizzlies passiert ist, war einer, der ja so ziemlich kurz vor dem Draft bekannt geworden ist. Und zwar haben die Memphis Grizzlies ihren Starting Center Jonas Valanciunas sowie ihren Nummer 17 Pick im Draft zu den New Orleans Pelicans getradet für den Nummer 10 Pick in diesem Draftjahrgang sowie Steven Adams und Eric Bledsoe. Also auch schon mal einiges an Gehalt hin und her getauscht, wobei die Grizzlies natürlich deutlich mehr aufgenommen haben mit den Verträgen von Steven Adams und Eric Bledsoe. Und im Gegenzug hat man Jonas Valanciunas abgegeben. Ein Spieler, der sich, seitdem er jetzt bei den Grizzlies war, eigentlich gut entwickelt hat, immer sich weiterentwickeln konnte und auch diese Rolle als Starter dann super angenommen hat und eigentlich über die letzten Jahre auch sehr solide gespielt hat. Deswegen kam der Trade dann doch vielleicht ein bisschen überraschend. Allerdings ja, ist die Situation auch rund um Valanciunas so, dass sein Vertrag in der kommenden Saison aus oder nach der kommenden Saison ausläuft. Und ja, da denke ich mal, wollten die Grizzlies wahrscheinlich einfach ihn nicht bezahlen, beziehungsweise waren sich da so ein bisschen unsicher, was man jemanden wie ihn dann auch geben kann. War auf jeden Fall ja interessant zu sehen, denn ich sag mal so, unbedingt jetzt was eingespart hat man sich da auch nicht unbedingt, denn den Vertrag, den man von Steven Adams aufgenommen hat, der ist auch gar nicht mal so gering. Dazu halt noch ein Eric Bledsoe. Allerdings konnte ich den Trade aus der Sicht damals trotzdem nachvollziehen. By the way, kam auch noch ein Protected First Round Pick von den Lakers im Jahr 2022 dazu, wie ich gerade sehe, der Top 10 Protected ist. Also den sollten sie ziemlich sicher bekommen. Und ja, alles in allem fand ich das damals schon einen guten Deal aus Memphis-Sicht, auch wenn man sich natürlich ein bisschen jetzt ja, geheilt, sag ich mal, angebunden hat. Allerdings, ja, dafür, dass man dann auch in dem Draft quasi hochgetradet hat unter die Top 10 und dafür dann mit Adams und Bledsoe Spieler bekommen hat, die ja auch immer noch einen gewissen Wert haben, falls man sie weiter traden wollte, fand ich damals schon in Ordnung. Klar, wenn man es jetzt rein spielerisch sieht, finde ich jetzt beispielsweise einen Adams nicht so einen guten Fit im Team der Grizzlies im Vergleich zu einem Valanciunas. Aber trotzdem fand ich den Trade aus Sicht der Grizzlies damals vollkommen nachvollziehbar. Wie fandest du diesen, ja, sag ich mal, größten Trade der Grizzlies in der Offseason?
Ja, ich denke, wenn man sich die Verträge anguckt, dann kann man schon irgendwo nachvollziehen, dass man einfach ja, mit Jonas Valanciunas jetzt vielleicht nicht das ganz große Risiko eingehen wollte. Ja, kann man machen. Und ja, also ich hatte auch ganz am Anfang da erst so ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, aber ich denke, ist jetzt schon ein Move, den man irgendwo machen kann. Überragend finde ich ihn trotzdem nicht, das auf keinen Fall. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich es akzeptabel, das dann so zu machen. Und, ja, ein Teil von diesem Trade wurde dann ja sogar nochmal weitergegeben, aber da wirst du ja mit Sicherheit gleich auch noch was zu sagen.
Ja, genau, dazu komme ich gleich auch noch. Ich würde zuerst dann kurz auf den Draft eingehen, beziehungsweise ja, auf den Pick, den die Grizzlies dann schlussendlich an Nummer 10 ausgewählt haben. Sie haben sich für Zaire Williams entschieden. Das ist ein Forward, der 6'8 misst und zuvor am Stanford College unterwegs war. Hat da im Schnitt 10 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists und ja, fast einen Block. Ein Steal pro Spiel und 0,6 Blocks aufgelegt. Er halt ein ziemlich hochgehandelter Wing auch in diesem Draft-Jahrgang. Hab mir auch ein paar Highlights mal von ihm angeguckt, weil er ja auch so ein Spieler war, der, sag ich mal, in der Konversation meistens dann genannt wurde, wenn es auch um den Franz Wagner ging, auf den man natürlich, sag ich mal, als Deutscher natürlich ein bisschen mehr geguckt hat, aber einfach weil Williams auch ja, die ähnlichen Positionen bekleidet, war er da auch jemand, der, sag ich mal, immer auch in dieser Konversation genannt wurde. Deshalb hatte ich ihn schon so ein bisschen auf dem Schirm und fand es dann auf jeden Fall auch cool, dass er schlussendlich bei den Grizzlies gelandet ist. Fand ich, war dadurch dann auch definitiv nochmal ein guter Move von den Grizzlies da hochzutraden. Von daher, ja, war, denke ich, auch ein sehr solider Move aus Sicht der Grizzlies. Ja, wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet. Und ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auch schon darüber sprechen, was du jetzt gerade schon so leicht angeschnitten hast. Denn ja, wir haben ja gesagt, die Grizzlies haben im Zuge des Valanciunas-Deals Steven Adams und Eric Bledsoe aufgenommen von den New Orleans Pelicans. Allerdings hat man bei Eric Bledsoe schon relativ früh mitbekommen, dass er anscheinend kein Interesse hat, für die Grizzlies zu spielen. Und ja, das wurde dann auch quasi später bestätigt, beziehungsweise haben sich diese Gerüchte als wahr herausgestellt, denn die Grizzlies haben Eric Bledsoe relativ zeitnah weiter getradet zu den Los Angeles Clippers. Also für Bledsoe geht es zurück zu den Clippers und dafür haben die Grizzlies Patrick Beverley, Rajon Rondo und Daniel Otoru erhalten. Also zwei sehr erfahrene Guards. Und dazu noch ein junges Big-Man-Talent, was auf den ersten Blick, beziehungsweise auf den ersten Eindruck mich auch schon mal so ein bisschen überrascht hat. besonders halt, dass die Clippers mit Beverly, sag ich mal, einen wirklich verdienten Spieler der Franchise abgegeben haben, der ja trotzdem auch meistens noch gute Minuten in den Playoffs bekommen hat. Klar, gegen meine Mavs hat er jetzt beispielsweise nicht so viel gespielt, weil er auch einfach gegen Luca total unterlegen war. Allerdings kam das dann doch, wie gesagt, ein bisschen überraschend für mich. Trotzdem kann ich den Trade aus Sicht der Clippers nachvollziehen. Und bei den Grizzlies hat man sich dann natürlich aber so ein bisschen gedacht, okay, was wollen die denn mit Beverly und Rondo? Dass sie Otoru als junges Talent dann in den Trade noch mitnehmen, kann man natürlich verstehen. Aber ja, das war auf jeden Fall erstmal so ein Deal, wo ich mir so gedacht habe, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die Grizzlies sich diese Spieler im Gegenzug für Eric Bledsoe reinholen.
Ja, da ging es mir ganz ähnlich. Also Rondo und Beverly im Tausch für Bledsoe finde ich auch erstmal, ich würde es mal interessant nennen. Aber, und da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, das war ja dann auch noch nicht die letztendliche Destination für die beiden Spieler, die man bekommen hat. Da ist ja dann auch noch mehr passiert. Aber man hat da schon gemerkt, die Grizzlies, die verfolgen wohl doch in diesem Sommer eindeutig einen größeren Plan, der vielleicht nicht sofort zu 100% einleuchtend ist für alle NBA-Fans. Aber ich denke, da steckt schon ein bisschen was dahinter, dass man wirklich versucht, wie du eingangs auch schon erwähnt hattest, irgendwo so ein bisschen bewusst ein bis zwei Schritte zurück zu machen. Und ich denke, wenn man sich anguckt, was man da gemacht hat und wie es dann auch eben mit den beiden Clippers-Spielern, die man reinbekommen hat, weitergegangen ist, dann denke ich, kommt da doch so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle.
Ja, genau, denn auch hier hat es nicht lange auf sich warten lassen und es wurden direkt neue Moves gemacht von den Grizzlies, denn sie haben Patrick Beverly direkt mal weitergetradet und da über den Trade haben wir auch schon mal gesprochen, als wir über die Minnesota Timberwolves gesprochen haben, denn die Timberwolves haben für Patrick Beverly Jared Culver und Juancho Hernan Gomez abgegeben, auch ein super Name zum Aussprechen. Und das war allgemein der Trade, allgemein habe ich dazu jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich denke, Beverly passt vielleicht so als Veteran wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser zu den Timberwolves als jetzt zu den Grizzlies, weil er ist da ja auch diesen, eher jungen Kern bei den Timberwolves gibt, wo dann vielleicht so ein erfahrener Mann wie ein Beverly nochmal helfen kann und generell auch eher als, defensive Pest vielleicht auch nochmal jemand, der gut neben beispielsweise einen D'Lo spielen kann. Allerdings haben wir da ja, wie gesagt, auch schon mal ein bisschen aus Sicht der Wolves drüber gesprochen. Aus Sicht der Grizzlies, man hat mit Hernan Gomez einen soliden Rollenspieler, würde ich sagen, oder zumindest mal Ersatz auf den großen Positionen erhalten. Mit Jared Culver auch eigentlich eine interessante Personalie. Wurde ja im 2019er Pick sehr hoch gedraftet, ich glaube sogar an Position 6. Konnte da bislang die Erwartungen halt noch so gar nicht erfüllen in Minnesota. Von daher denke ich, ist der Trade für ihn halt auch eine gute Möglichkeit, vielleicht nochmal neu anzugreifen, wenn er die Möglichkeiten bekommt bei den Grizzlies. Deshalb denke ich, ist der Deal auch vollkommen in Ordnung und man kann für jemanden wie Culver vielleicht nur hoffen, dass dieser Tapetenwechsel ihm jetzt echt helfen wird, weil ansonsten wäre es natürlich schade um sein Talent. Aber gut, die witzigste Story eigentlich zu diesem Trade war, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, hast du mitbekommen, was Patrick Beverly getweetet hatte, nachdem erstmal sein Trade zu den Grizzlies bekannt wurde?
Kann sein, dass ich das mitgekriegt habe, aber ich habe es zumindest jetzt nicht auf dem Schirm.
Also ich habe den genauen Wortlaut jetzt auch nicht mehr vor Augen, aber er hatte ungefähr so ziemlich gepostet, Grit and Grind 2.0, let's go to work oder so. Und einfach die ganzen Kommentare waren so, Bro, you got traded to the Timberwolves. Das war auf jeden Fall schon mal sehr nice. Also er hatte da so einen Tweet abgesetzt, wo er sich gefreut hatte, in Memphis zu spielen. Und dann kam als Reaktion halt quasi so, Junge, du wurdest weiter getradet. Das war auf jeden Fall sehr nice. Und was dann auch noch dazu kam, dann, das war auch, glaube ich, auf Twitter, da hatte irgendwer gepostet von wegen, auch zu dieser ganzen Ben Simmons-Thematik, zu den Gerüchten und so, da hatte irgendein User geschrieben von wegen, wenn Ben Simmons ja den Timberwolves joinen würde zu D'Angelo Russell, Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards, dann wäre das sofort ein Contender. Und er hatte dazu dann geschrieben, Facts. Und daraufhin haben auch einige Fans kommentiert, die so meinten, der Junge weiß aber schon, dass wenn Simmons zu den Wolves getradet werden sollte, würde er doch im Gegenzug auch wieder gehen müssen, damit das überhaupt irgendwie vom Gehalt klappen könnte. Deshalb, also Patrick Beverleys Social Media Game fand ich auf jeden Fall am unterhaltsamsten in diesen ganzen Trades.
Ja, und da habe ich sogar auch noch einen weiteren Tweet von ihm. Da müssen wir jetzt ein bisschen ins Archiv gehen. Wobei, nee, es war eigentlich kein Tweet. Es gab mal, oder war es doch ein Tweet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab vor ungefähr 5 Jahren mal die Diskussion zwischen ihm und Steph Curry. Und er meinte wohl, ja, du, ey, deine Zeit ist abgelaufen. Die nächsten 5 Jahre gehören mir. Und jetzt, ja, 5 Jahre später wurde er einfach in derselben Offseason mehrmals getradet. Also ja, hat nicht so funktioniert. Und Steph ist immer noch irgendwo im MVP-Bereich. Aber ja, gut. Ist es nun mal Patrick Beverley?
War es nicht sogar so eine Unterhaltung on-court oder so, weil er Steph so ein bisschen getrashtalkt hat? Weil ich habe da auch irgendwie so eine Reaktion von Steph irgendwie so im Hinterkopf, wo er dann, glaube ich, einfach nur so geantwortet hat, Junge, bist du nicht irgendwie älter als ich oder so?
Ja, und also auf jeden Pat Fall wird das auf Twitter dann im Sommer nochmal aufgegriffen, eben weil jetzt das Ganze 5 Jahre her ist und eben Patrick Beverley dann, dann doch ein paar Mal hin und her geschoben wurde.
Ja, ey, Pat Beverley einfach eine sehr interessante Personalie. Also, ich glaube, er hat echt so ein Prototyp von einem Spieler. Wenn du ihn selbst in deinen Reihen hast bei deinem Lieblingsteam, hast du wahrscheinlich oder gewinnst du schnell irgendwo Sympathien für den Typen, einfach weil er immer mit vollem Einsatz dabei ist, da auch mal gerne über die Stränge schlägt. Aber ich glaube, ja, wenn er quasi für dein Team spielt, kann man das mal verzeihen. Aber so aus neutraler Sicht oder so ist Pat Beverley echt so ein Spielertyp, wo du dir so denkst, boah, der ist echt schon ganz schön drüber. Von daher, ja, ich sehe es immerhin positiv. Der Typ ist auf jeden Fall unterhaltsam und solange er keine komplette Scheiße baut und seine Gegner irgendwie absichtlich verletzt oder so eine Aktion wie der Schubser gegen Paul, dann kann ich da noch drüber lachen, aber ja, rein sportlich gesehen, was er da noch alles imstande zu bringen ist, müssen wir mal abwarten, aber immerhin unterhaltsam war es mit ihm in dieser Offseason.
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch in der Offseason wieder dieses Meme von ihm, wo auf seinen Kopf quasi, ich weiß nicht genau, welche Hunderasse das ist, aber irgendein Hundekopf auf jeden Fall gesetzt wurde, der dann so also ein bisschen komplett am Eskalieren ist, um den Kettenhund Patrick Beverley zu simulieren. Auch eines der besten Memes der Basketballgeschichte, wie ich finde. Ich finde das so geil. Aber ja, ich denke, bevor wir jetzt hier nur noch über Patrick Beverley und sein Social Media Live reden, lass uns mal ein bisschen vorankommen hier im Podcast.
Ja, und besonders müssen wir in der Offseason der Memphis Grizzlies vorankommen. Und witzigerweise, wer hätte es gedacht, ein Teil dieses Trades wurde natürlich direkt weiter verschifft. Und zwar der gute Juancho Hernan Gomez. Den haben die Grizzlies zu den Boston Celtics getradet. Im Gegenzug erhielt man Chris Dunn, Carson Edwards sowie ein 2026er Second-Round-Pick-Swap. Ja, auch ein Deal, wo ich sagen würde, einfach, ja, okay, ist passiert. Man hat halt Hernan Gomez abgegeben als Backup-Big und hat sich dafür 2 Guards reingeholt. Carson Edwards, meine ich, auch immer noch in einem relativ jungen und entwicklungsfähigen Alter. Was man jetzt unbedingt mit Chris Dunn vorhat, weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Hast du groß noch Worte zu diesen Trades zu verlieren, Tim, oder wollen wir einfach direkt weitermachen?
Lass uns einfach weitermachen. Es ist noch so viel, was man besprechen muss. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht der Rede wert.
Ja. Dann, bevor wir vielleicht jetzt zu der letzten Geschichte noch kommen, will ich einmal kurz auf die Abgangsseite gucken, beziehungsweise was die Grizzlies so verlassen hat in der Offseason. Denn würde mal sagen, der größte Abgang via Free Agency ist der von Justice Winslow. Bei ihm hatten die Grizzlies eine Teamoption, hätten ihn für 13 Millionen halten können. Allerdings haben sie sich dazu entschieden, diese Option nicht zu ziehen. Und so hat sich Justice Winslow jetzt den LA Clippers angeschlossen. Ist, denke ich, auf jeden Fall auch verständlich, dass die Grizzlies bei der Verletzungsvorgeschichte von Winslow gesagt haben, nee, also die 13 Millionen binden wir uns in diesen Jahren nicht nochmal ans Bein. Winslow eigentlich ein guter Spieler in meinen Augen, der auch immer, wenn er fit war, gute Leistungen gebracht hat. Allerdings halt jetzt, seitdem es für ihn mit den Verletzungen angefangen hat, einfach ja schwierig, sich da auf ihn zu verlassen und wahrscheinlich auch niemand, der dir jetzt irgendwie noch als Starter großartig weiterhelfen kann, sondern eher als Spieler nochmal von der Bank, Und ich denke, da ist er bei einem Team wie den Clippers auch definitiv dann besser aufgehoben als jetzt bei den Grizzlies.
Ja, er hat ja auch bei den Grizzlies letztes Jahr nur ein Spiel von Beginn an absolviert. Und ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt. Ich war ein bisschen schockiert, dass der Junge auch tatsächlich erst 24 ist. Ich dachte, der wäre schon so 26 oder sowas. Aber ja, wie du auch schon sagst, die Verletzungshistorie von ihm lässt sich jetzt als Memphis oder als Grizzlies Franchise jetzt nicht unbedingt dazu hinbewegen, den langfristig an dich zu binden, dass man den da loswerden wollte, war ja jetzt auch keine völlige Überraschung. Und ja, aber ich bin da auch ganz deiner Meinung. An sich ist er nach wie vor ein interessanter Spieler, der in einer kleinen Rolle auf jeden Fall Impact haben kann. Und wenn er da zu den Clippers geht, ein Team, was dann doch in der Timeline dann doch ein bisschen weiter vor den Grizzlies ist, denn die sind ja ein bisschen wieder zurückgegangen, haben wir schon gesagt. Ich denke, das ist für ihn dann auch die, ja, die bessere Option. Und von daher bin ich auch mal sehr interessiert daran zu sehen, was für ein Justice Winslow sportlich noch drin ist.
Ja, genau, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, wir können ihn da natürlich auch nur die Daumen drücken, dass es bei ihm gesundheitlich auf jeden Fall alles gut verläuft und er da jetzt einfach auch mal fit bleiben kann und eventuell den Clippers auch dann helfen kann. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit einem nächsten Abgang bei den Grizzlies, beziehungsweise war es hier wieder ein Trade, der stand auch schon ein bisschen eher fest, aber ja, hier würde ich auch, finde ich es auch interessant, wen sie abgegeben haben und zu welchem Team. Und zwar haben sie Grayson Allen zu den amtierenden NBA-Champion, den Milwaukee Bucks, abgegeben. Im Gegenzug hat man Sam Merrill und zwei zukünftige Second-Round-Picks von den Bucks erhalten. Finde ich jetzt aus Sicht von Memphis okay. Ich fand es relativ interessant, dass sie Allen abgegeben haben, weil er halt auch so, ja, dieser klassische, sag ich mal, Shooter, den man im Team hat, der den Dreier eigentlich ordentlich trifft. Ich glaube, in der letzten Saison hat er 39% geschossen bei über 5 Attempts per Game, was halt von der Bank mehr als ordentlich ist. Und halt auch die, so dieser klassische, sag ich mal, dieser Shooter, der definitiv nochmal ein Tier unter diesen ganzen größeren Namen ist, die natürlich auch alle dafür deutlich mehr verdienen, aber halt gemessen an dem Gehalt fand ich einen Grayson Allen eigentlich immer solide, was er dir halt offensiv bringt. Gut, defensiv ist er natürlich dann jetzt keine Offenbarung oder so, aber ist halt natürlich auch dann immer, sag ich mal, schwierig bei solchen Spielern. Aber ja, eher so, sag ich mal, vom reinen Trade-Abgang auch einer der, sag ich mal, größeren Namen bei den Grizzlies.
Ja, definitiv. Er wird bei den Bucks dann so ein bisschen in die Fußstapfen von Bryn Forbes treten können, der ja zu den Spurs gegangen ist. Und ich denke, da wird er auch schon keine ganz unwesentliche Rolle haben, also gerade in der Regular Season. Ja, und ich denke auch, das ist dann wieder so ein Hinweis von den Memphis Grizzlies gewesen, dass man eben ja auch wieder versucht, ein bisschen Geld einzusparen. In Sam Merrill, der bekommt jetzt auch nicht das Allermeiste. Hast noch zwei Picks bekommen. Ja, die nimmst du natürlich mit. Ja, also ob ich Grayson Allen jetzt an deren Stelle abgegeben hätte, weiß ich nicht. Ich glaube, hätte ich tatsächlich eher nicht. Also klar, für die Bucks macht das super viel Sinn, ihn zu holen. Ist es sinnvoll, für die Grizzlies den abzugeben? Also da bin ich dann doch eher ein bisschen gespalten. Vielleicht sagt man ja, der Junge ist jetzt auch schon 25. Also anders als bei Justice Winslow hätte ich bei ihm sogar gedacht, dass er jünger ist. Vielleicht geht man wirklich davon aus, dass er jetzt nicht mehr so die ganz krasse Entwicklung macht, obwohl das mit 25 eigentlich doch noch drin sein sollte. Ja, weiß ich nicht so recht. Vielleicht will man dann doch wirklich, was die Guard-Position angeht, dann auf andere Leute setzen in Zukunft. Da hat man sich ja auch Leute geholt. Du hast jetzt beispielsweise einen Carson Edwards genannt. Vielleicht ist das ein Grund, weiß ich nicht genau, aber ja gut, wenn du einfach langfristig zusehen willst, dass du möglichst geringe Verträge hast, um eben dann irgendwann auch Leuten wie ein Ja Morant oder ein Jaren Jackson Jr. Max-Contracts oder Supermaxes zu geben, dann ja, musst du natürlich irgendwo langfristig dich auf solche Sachen vorbereiten und ich denke, dass einfach Geld da das Entscheidende war.
Ja, das denke ich auch und ja, war halt einfach wieder so ein Zeichen quasi, was sie gesetzt haben oder was sie damit vermittelt haben, dass sie wahrscheinlich jetzt im Moment gar nicht mal so groß drauf aus sind zu gewinnen, dass sie halt jemanden wie Allen da noch abgeben. Klar, wie gesagt, war jetzt nicht der allerwichtigste Spieler bei ihnen, aber ja, so ein Team wie den Bucks hilft er da definitiv und anscheinend den Grizzlies in der momentanen Situation, in der sie sich befinden, scheint er für sie auf jeden Fall deutlich verzichtbarer zu sein, von daher, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, irgendwo, dass sie ihn abgegeben haben, aber im Großen und Ganzen wäre ich da auch eher dabei, den Bucks zu beglückwünschen, dass sie ihn geholt haben, weil ich denke, besonders bei den Bucks passt er da nochmal gut rein, sie können ihn wahrscheinlich auch defensiv ein bisschen verstecken, deshalb, ja, grundsolide, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich zu den letzten großen Transaktionen in der Offseason der Memphis Grizzlies. Und die hatten besonders mit einem Team zu tun, nämlich den Los Angeles Lakers. Und ich habe vorhin den Namen Rajon Rondo so ein bisschen unter dem Tisch fallen lassen im Zuge dieses ganzen Bledsoe-Trades. Denn den haben sie ja auch erhalten. Allerdings, ja, war auch da ziemlich sofort klar, dass ein Rajon Rondo nicht für die Memphis Grizzlies auflaufen wird, weil er halt auch einfach so gar nicht in die Timeline des Teams passt. Passt da, wie gesagt, null rein. Und er ja auch ein Spieler, der mittlerweile einfach in einem Alter angekommen ist, wo eigentlich nur noch klar ist, okay, er wird sich jetzt einfach noch irgendwie Contendern anschließen, weil er da natürlich auch als Veteran Point Guard von der Bank auch noch immer für gute Minuten sorgen kann, beziehungsweise da einfach ja offensiv was für seine Mitspieler kreieren kann. Und natürlich, wenn man als aktueller, ja, erfahrener Veteran ein Buyout bekommt, bei welchem Team landet man? Wenn es nicht die Brooklyn Nets sind, dann landet man halt eben bei den Lakers. Von daher, ja, er hat sich dann den Lakers angeschlossen. Allerdings war das ja nicht das einzige Szenario in der Offseason, wo die Memphis Grizzlies und die Los Angeles Lakers drin verwickelt waren. Denn, ja, es gab auch dazu noch einen Trade. Und ja, nicht nur von irgendjemanden, sondern von einem Spieler, der vor etlichen Jahren auch schon mal zwischen den beiden Teams getradet wurde. Und zwar wurde Marc Gasol von den LA Lakers zu den Memphis Grizzlies getradet. Und ja, das hat allerdings eher weniger einen sportlichen Wert. Also die Grizzlies haben sich nicht gedacht, okay, wir holen jetzt hier Marc Gasol zurück, um ihn nochmal als Veteran für unsere jungen Spieler zu haben und ja, mit ihm nochmal einen letzten Run oder so zu starten, denn ja, eigentlich schon bevor das hier veröffentlicht wurde, waren die Gerüchte ziemlich laut, dass ein Marc Gasol wahrscheinlich die NBA verlassen wird, um einfach in seine Heimat nach Spanien zurückzukehren, um da näher an seiner Familie dran zu sein. Und so hat man jetzt eigentlich, fand ich, eine relativ charmante Lösung gefunden, indem halt eben die Lakers, das Team, was ihn damals gedraftet hatten, ihn jetzt quasi zu dem Team zurückgeschickt haben, wo ein Marc Gasol ja, den Großteil seiner Karriere verbracht haben, wo er groß geworden ist, zurück zu den Memphis Grizzlies. Und die haben ihn dann jetzt quasi gewaved und so ist er jetzt leider nicht noch ein letztes Mal für das Franchise aufgelaufen. Das wäre natürlich noch so eine Krönung gewesen, aber gut, trotzdem fand ich jetzt die Lösung in sehr cool und interessant, wie sie es gemacht haben, um vielleicht kurz die Rahmenbedingungen des Trades über des Trades zu sprechen. Wie gesagt, die LA Lakers haben Marc Gasol und ein 2024er Second Round Pick sowie Cash Considerations, wichtig, zu den Memphis Grizzlies abgegeben und dafür erhalten sie die Draft Rights von Wang Chelin, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. ein Asiate, der 57. Pick im 2016er Draft gewesen ist. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn mal in einem Jersey der Lakers sehen werden, geht wahrscheinlich gegen null. Aber ja, wie gesagt, das war eigentlich ein Move. Einfach als Geste fand ich ihn sehr nett und auch interessant und eigentlich ja auch für die Grizzlies cool, dass die da halt zumindest dann auch irgendwie noch einen Second-Round-Pick oder so rausgeholt haben und ja, jetzt halt dieses Salary, was sie jetzt dann quasi noch ein Marc Gasol für diese Season bezahlen, hält sich auch noch in Grenzen, von daher ja, ist das jetzt auch nicht das, was so einen riesen Einfluss auf die Franchise haben wird, aber wie gesagt, in meinen Augen irgendwie einfach eine total charmante Geste, wie sie da jetzt quasi diesen Abgang von einem so verdienten Spieler wie eine Marc Gasol da jetzt gelöst haben zwischen diesen beiden Franchises.
Ja, kann man nicht anders sagen. Als ich gelesen habe, Marc Gasol wird zu den Grizzlies getradet, da habe ich so kurz mit echt gedacht, oh, schön. Irgendwie ist das einfach toll, dass er dann nochmal da ist. Er hatte da zwar nicht seine erfolgreichste Zeit, die hatte er in Toronto, auch wenn er da nur, ich glaube, 2 Jahre war, weil er da Meister geworden ist, aber so rein spielerisch war er natürlich da am besten, hat die Grit-and-Grind-Ära bei den Grizzlies geprägt, wie sonst nur Mike Conley. Er ist dort Defensive Player of the Year geworden, war lange Jahre einer der besten Verteidiger auf den Big-Man-Positionen, ist All-Star geworden. Und ich habe gedacht, Mensch, ey, den jetzt nochmal bei den Grizzlies zu sehen, auch wenn es nur eine verdammt kleine Rolle ist, wäre schon irgendwie schön. Aber ja, wie du schon sagst, wir wussten alle, dass es wahrscheinlich dann doch eher darauf hinausläuft, dass er dann wieder nach Spanien zurückkehrt zu seiner Familie. Und da hatte ich dann so den nächsten ganz schönen Gedanken. Ich dachte, Mensch, ey, den jetzt auch nochmal beim FC Barcelona zu sehen mit seinem Bruder Pau, was uns ja irgendwie immer so ein bisschen verwehrt geblieben ist in der NBA. Wenn wir das jetzt nochmal in der EuroLeague sehen würden, wäre bestimmt auch ganz cool. Aber da hat er sich auch anders entschieden, ist jetzt in seiner Heimatstadt in Girona gelandet, also einer Nachbarstadt von Barcelona im Endeffekt, wo er ja sogar ein eigenes Team besitzt. Also ja, ist ja da quasi so vielleicht ein bisschen Vorbild für Dennis Schröder, den wir bestimmt irgendwann auch nochmal in Braunschweig sehen. Also so für das eigene Team zu spielen, was man selber besitzt, ist ja auch irgendwie ganz cool. Und wenn man dann noch da gemeinsam mit seiner Familie ist, dann ja, kann Marc Gasol, denke ich, auf jeden Fall zufrieden sein. Bekommt jetzt auch noch ein bisschen Geld aus der NBA. Also finanziell passt das auch alles. Deshalb würde ich da sagen, ja, herzlichen Glückwunsch an Marc Gasol, dass er seine Karriere jetzt so ausklingen lassen kann.
Ja, da kann ich mich auch definitiv nur anschließen. Vielleicht, um noch kurz ein paar Worte zu Marc Gasol zu verlieren. Er ja auch einfach ein Spieler, der, fand ich, über lange Zeit unterschätzt war. Was natürlich auch wahrscheinlich einfach daran lag, dass er irgendwo besonders am Anfang seiner Zeit halt im Schatten seines älteren Bruders stand, der halt ja diese 2 Championships auch mit Kobe gewonnen hat. Und ja, da war halt Marc Gasol, am Anfang hat er für mich dann immer so ein bisschen, ja quasi, beziehungsweise hat er erst wahrscheinlich einfach schwer gehabt, dann ja als kleiner Bruder von dem Champ Paul in die Liga zu kommen. Allerdings hat er ja auch einiges aus sich gemacht, wurde sogar Defensive Player of the Year, auch wenn das damals, glaube ich, auch ziemlich umstritten war. Zumindest habe ich das so ein bisschen im Hinterkopf.
Ja, das stimmt, wenn ich und da dann, kurz ja, reinglitschen darf. Das war das Jahr, in dem eigentlich alle gesagt hätten, ja, normalerweise müsstest du den Award an LeBron James geben, für dessen Legacy das ja auch nochmal jetzt sehr wichtig gewesen wäre, denn das ist ja der Award, den er jetzt nicht hat, aber dafür Michael Jordan. Deshalb sehr kontrovers, aber was natürlich nichts an der Tatsache ändert, dass Marc Gasol ein überragender Verteidiger war, auch zu der Zeit.
Ja, genau, das hatte ich nämlich auch noch so im Hinterkopf, dass da natürlich dann besonders, wenn dann so ein großer Name wie LeBron dann noch irgendwie in der Thematik verwickelt ist, dass es dann immer noch so ein bisschen kontroverser war. Aber gut, ja, da wird man sich in ein paar Jahren auch, glaube ich, dann gar nicht mehr drüber unterhalten, aber es wird für immer jetzt in den Geschichtsbüchern stehen, dass eben Marc Gasol diesen ja, individuellen Titel erhalten hat und dazu auch noch einmal die NBA Championship mit den Toronto Raptors gewonnen hat. Also ja, sprich quasi auch auf jeden Fall auch sehr erfolgreich in der Liga gewesen ist, mit der spanischen Nationalmannschaft sowieso. Und deshalb jetzt ja einfach das, was er macht, ist halt einfach jetzt so ein absoluter Boss-Move, muss man ehrlich sagen. Quasi im eigenen Team dann jetzt so ein bisschen die Karriere ausklingen zu lassen. Kann man den Jungen wirklich nur gönnen. Von daher, ja, kann man sich eigentlich auch echt nur bei Marc Gasol hier für seine Leistungen bedanken, die er für seine Teams, für die er aufgelaufen ist, gebracht hat. Jetzt leider das alles mit den Lakers, das war irgendwie eher ein nicht ganz so schönes Ende. Auch, dass er da gegen Ende der letzten Saison gar nicht mehr gespielt hat und ja, die Lakers einen Andre Drummond mit ihm vorgezogen haben. Ja, ich denke, da können wir aber dann auch noch mal eher drüber reden, wenn es um die Lakers gezielt geht. Aber wie gesagt, Props an Marc Gasol und ja, einfach viel Erfolg, Glück und alles Mögliche für die Zukunft. Ja, soll er sich jetzt einfach noch ein schönes restliches Leben beziehungsweise natürlich erstmal eine Karriere machen, hat er sich auf jeden Fall verdient.
Ja, das sowieso ohne jeden Zweifel. Spielt jetzt, glaube ich, dann in der 2. spanischen Liga. Also da ist er wahrscheinlich auf seiner Position dann auch noch so vielleicht sogar der beste Spieler oder zumindest einer der besseren. Und jetzt stell dir mal vor, der ist irgendwie mit seiner Spielzeit nicht zufrieden und sagt so, ey Coach, ne, wenn du mir nicht mehr Minuten gibst, dann schmeiß ich dich einfach raus, weil ich die Macht dazu habe. Wäre schon irgendwie ein bisschen witzig, aber ja, stell dir mal vor, du könntest einfach für deinen eigenen Verein spielen und du hättest einfach so das sagen und könntest einfach den Coach überstimmen und alles Mögliche, weil du einfach der Owner bist. Also stell dir auf jeden Fall sehr cool vor und irgendwie tut es mir ein bisschen weh, dass wir jetzt gar keinen Gasol-Bruder mehr in der NBA sehen, aber ich denke, die beiden geben mir dann doch ein bisschen den Anlass, auch mal wieder ein bisschen mehr nach Spanien zu gucken, aber naja, auf jeden Fall erstmal cool, dass jetzt seine Situation ja, sich so ergeben hat, wie sie jetzt ist und deshalb einfach mal gucken, was jetzt so für ihn sportlich noch drin ist in ja, seinen letzten Karriereschritten.
Ja, genau. Die Gasol-Brüder ja generell einfach absolute Sympathieträger. Ist ja jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal bei uns durchgeklungen. Und ja, über die Jungs werden wir uns bestimmt auch irgendwann nochmal in einem Pod ausführlicher unterhalten oder in irgendeiner anderen Plattform. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder den Bogen zurück zu den Memphis Grizzlies für die ja, kommende Saison. Denn wenn wir uns da jetzt mal so ein bisschen das Roster angucken, fällt einem erstmal auf, das ist ziemlich aufgeblasen. Denn ja, die Grizzlies haben im Moment 19 Spieler unter Vertrag stehen, sowie ein Two-Way-Contract. Also das Roster ist eigentlich viel zu groß. Da muss eigentlich noch bis, ja, bis zum Start der Regular Season beziehungsweise dann irgendwann auch noch was passieren, weil ansonsten hat man einfach viel zu viele Spieler unter Vertrag. Aber gut, das passiert halt auch meistens, wenn man in den Trades irgendwie ja ein Spiel abgibt und dafür zwei oder drei zurückerhält. Ja, ich denke, auf jeden Einzelnen brauchen wir nicht eingehen. Ich würde sagen, wir machen es, wie wir es jetzt eigentlich auch immer gemacht haben. Wir gucken uns so ein bisschen die möglichen Lineups an für ja, die kommende Spielzeit. Und wenn man da bei den Grizzlies anfängt, dann ist natürlich klar, auf der Point Guard Position, Ja Morant ist da einfach gesetzt. Er ist der Franchise Player. Das hat er jetzt in ja, der kurzen Zeit, in der er jetzt in der Liga ist, einfach schon häufig unter Beweis gestellt. Und Ja, ja auch generell ein Spieler, absoluter Sympathieträger bei mir. Also er auch einer dieser Spieler, bei denen ich es einfach liebe, ihn zuzusehen, weil er einfach so ein unfassbar intensives Spiel abliefert. Also er ist da immer wirklich mit vollem Einsatz dabei und teilweise, was er für Plays raushaut, also natürlich viel kommt er einfach über seine Athletik und ja, das ist einfach dann beeindruckend, wie er teilweise in die Zone zieht und gegen was weiß ich für große Big Man da zum Korb zieht und dann teilweise ja wirklich noch über sie drüber stopft. Da denkst du teilweise, okay, der Junge ist doch mehr Flummi als Mensch. Deswegen Ja, einfach extrem spannender und interessanter Spieler. Können sich die Grizzlies auf jeden Fall sehr glücklich schätzen, ihn in ihren Reihen zu haben. Wenn er jetzt halt echt noch einen verlässlichen Wurf über die Jahre entwickelt, dann hat der Junge einfach so ein super breites Skillset und wird eine richtige Bedrohung für gegnerische Verteidigungen sein. Deshalb, ja, wie gesagt, Ja als Franchise-Player natürlich auf der 1 gesetzt. Was die Grizzlies dann auf der 2 machen werden, ist, denke ich, auch relativ sicher. Da wäre ich jetzt bei Dylan Brooks. Habe ich auch schon vorhin kurz angeschnitten. Besonders in der Serie gegen die Jazz hat er als zweite Option gut funktioniert. Das wird wohl langfristig eher nicht seine Rolle sein. Da wird er vielleicht eher die dritte oder vierte Option in der Offensive sein. Allerdings hat er jetzt auch schon ja, unter Beweis gestellt, dass er das definitiv sein kann. Wenn wir uns dann ja, die drei angucken, muss man mal ein bisschen gucken, wen sie da wahrscheinlich starten lassen werden. Wahrscheinlich wird die Entscheidung zwischen Kyle Anderson und Brandon Clark fallen. Wäre für mich auch eigentlich so ein ziemlicher Cointoss, wer da jetzt erstmal die Rolle als Starter bekommt. Ich würde jetzt einfach eventuell tippen Kyle Anderson, aber Brandon Clark wäre natürlich genauso ein Kandidat. Und er könnte natürlich auch auf Power Forward starten, wenn der gute Jaren Jackson Jr., den ich hier als klaren Starter auf der Position sehe, dann irgendwie halt verletzt sein sollte, was er ja jetzt leider auch schon immer mal wieder war, oder vielleicht sogar auf der 5 spielen sollte, was wir ja auch jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Aber natürlich eigentlich auf der 5 sollte Steven Adams gesetzt sein, auch wenn der Fit, wie gesagt, irgendwie schwierig ist mit ihm und besonders Jordan, weil Steven Adams ist natürlich im Gegensatz zu einem Valanciunas, der zumindest noch ein halbes guten Wurf von draußen bringen konnte, ist er halt wirklich einer, das kann halt ein Adams gar nicht, also er nagelt die Zone schon irgendwo zu für Ja und wird es ihm da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger machen, allerdings, ja, keine Ahnung, ich denke, vielleicht auch zusammen im Pick and Roll können die beiden trotzdem einiges anrichten, von daher bin ich mal gespannt, wie das so funktionieren wird, aber das wäre jetzt erstmal so das Lineup, was ich für die kommende Regular Season bei den Memphis Grizzlies voraussagen wollen würde. Und hast halt immer noch interessante Jungs von der Bank. Von daher, ja, bin ich eigentlich, wie gesagt, mit diesem Lineup als Grizzlies-Sympathisant auf jeden Fall sehr zufrieden und würde dich da mal nach deiner Einschätzung fragen.
Ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen überrascht, dass du einen Brandon Clark auf der 3 siehst. Also den sehe ich dann doch eher auf der 4. Ja, trotzdem kannst du ja dann Ja Morant auf der 1 ist natürlich komplett gesetzt, keine Frage. Und ich denke auch auf der 2 und der 3 sollten Dylan Brooks und Kyle Anderson relativ sicher sein. Mir ist in letzter Zeit mal aufgefallen, dass ein Dylan Brooks auch gerade in der deutschsprachigen Podcast-Community wie gar nicht so gut wegkommt. Und ich verstehe das irgendwie nicht so ganz, weil ich fand auch im Play-In-Tournament gegen die Warriors, da ist er gerade in der Defensive Steph Curry ja schon ordentlich auf den Sack gegangen. Also ich finde schon, dass er da eigentlich ein ganz guter Junge ist und er auch noch recht jung. Also weiß ich nicht, woher da die Diskrepanz kommt, aber ist jetzt auch in diesem Fall nicht so wichtig. Ja, wie gesagt, also Brooks und Anderson sehe ich auch relativ klar auf der 4. Weiß ich nicht, ob man da Brandon Clark vielleicht auch mal starten lässt. Ich denke, da geht man dann auch eher mit Jaren Jackson Jr. Was ich mir aber auch mal vorstellen kann, ist, dass man es vielleicht ausprobieren wird. Clark auf der 4 und dann daneben Jackson Jr. auf der 5 und dafür dann Steven Adams mal rauslässt. Also fände ich auf jeden Fall sehr interessant und wäre wahrscheinlich, wenn es um Spacing für Ja Morant geht, auch recht sinnvoll. Aber andersrum finde ich das auch schon richtig gesagt. Steven Adams kann im Pick-and-Roll zusammen mit Jamal mit Sicherheit auch ganz gut funktionieren. Steven Adams ist ja allgemein dafür bekannt, dass er sehr gerne mal harte Blöcke setzt, die Jamal natürlich dann auch Möglichkeiten bringen, in die Zone zu ziehen und mal wieder irgendeinen Gegner nicht zu beerdigen, weil er dann am Ende doch daneben stopft. Aber sei es drum. Ansonsten hast du ja auf der Bank dann auch, wie du auch schon gesagt hast, noch ein paar interessante Namen. Zum Beispiel Desmond Bane, DeAndre Melton, Jared Culver, bin ich auch gespannt, was für ihn gehen kann. Also ich finde, gerade auf den Flügeln hat man da noch ordentlich was am Start. Das vielleicht dann auch mit einem Grund, warum man Grayson Allen dann doch abgegeben hat, eben weil man da auf den Positionen dann doch ordentlich was zur Verfügung hat. Ich finde, da ist jetzt, was Shooting angeht, keiner mit der Qualität von einem Grayson Allen. Zumindest nicht ganz. Also klar, alles irgendwo ganz gute Schützen, mit Sicherheit. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wenig dann vom Flügel werfen lassen würde, würde ich mich dann doch eher für einen Grayson Allen entschieden, als für jeden anderen, der jetzt da aktuell im Roster ist. Aber ja, haben wir ja erklärt, warum man diesen Move gemacht hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Wie ein Steven Adams da funktionieren wird, weiß ich halt auch noch nicht so ganz. Ich glaube, den besten Steven Adams, den haben wir bereits gesehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt in Memphis nochmal das Rad neu erfinden wird für seine Karriere. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht völlig verkehrt, ihn da reinzuschmeißen.
Ja, muss man einfach mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Immerhin bringt er dir an, denke ich, doch nochmal in der Defense einiges so als defensiver Anker, weil da muss man auch mal schauen, wie das so funktionieren wird. Aber ich denke, ja, da können wir mal gespannt sein, wie das so läuft. Wenn ich was an dem Team bemängeln würde, wäre es halt auch ähnlich, wie du jetzt gesagt hast, so vom Shooting her wird es dann halt jetzt echt schon so ein bisschen dünn, dadurch, dass man halt auch Allen abgegeben hat, hat man da jetzt eigentlich nur noch so ein Desmond Bane und D'Anthony Melton, wahrscheinlich immer noch falsch ausgesprochen, aber ansonsten so rein bei den Startern sah es da zumindest auch in der letzten Saison nicht ganz so ordentlich aus, aber na, wie gesagt, die meisten sind noch alle jung und haben da noch Potenzial nach oben, deshalb, ja, die Grizzlies werden einfach ein interessantes League Pass Team, zumindest für mich sein. Wie gesagt, ich mag diese junge Truppe sehr gerne und alleine wegen Ja werde ich mir da einige Spiele angucken und ja, dann haben wir jetzt ja über eine Dreiviertelstunde über die Offseason der Memphis Grizzlies geredet. Ich habe es ein bisschen befürchtet, dass das bei diesem Team ein wenig ausarten wird, aber da ist halt auch einfach in der Offseason zu viel passiert.
Ja, also ich glaube, wenn man die Anzahl der Moves zählen würde, dann wären die da vielleicht sogar auf der 1, aber auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. Deshalb, es ist durchaus berechtigt. Deswegen bin ich auch froh, dass du dich mehr auf dieses Team fokussiert hast und ich mich dann auf das andere im Osten fokussieren konnte, wo dann, ja, ich würde mal vorsichtig formulieren, ein bisschen weniger passiert ist.
Ein bisschen aber auch nur. Aber ich würde sagen, da wir wahrscheinlich heute ein bisschen überziehen werden, würde ich sagen, komm Tim, lass uns gar nicht lang drum rumreden. Wen haben wir denn auf Position 9 im Osten einsortiert?
Ja, dann haben wir uns für die Indiana Pacers entschieden. Wer ganz am Anfang des Pods schon gehört hat, wie ich gesagt habe, ja, das ist ein Team, das eine sehr unspektakuläre Offseason hatte, der wird vielleicht schon vermutet haben, dass es die Pacers sein werden, über die wir jetzt sprechen. Und auch da will es uns auch machen, erstmal so ein bisschen so der Rückblick auf die vergangenen Jahre. Man hat jetzt aktuell in meinen Augen so ein bisschen sich die Situation erarbeitet, dass man jetzt nochmal den letzten Versuch hat, ein erfolgreiches Team zu bauen. Ansonsten denke ich, wird da auch ein Umbruch erfolgen. Man hat die letzte Playoff-Serie im Jahr 2014 gewonnen. Da kam man bis in die Conference Finals und hat dort mit 4-2 gegen die Super Miami Heat um LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh verloren. Und da hatte man so ein Team, da war ein junger Paul George drin, der als nächster Superstar galt, der ja irgendwo auch geworden ist, aber natürlich nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. bedingt durch Verletzungen. Man hatte damals noch einen Danny Granger, der auch absolut performt hat. Und ja, da gab es dann da schon so ein bisschen so die Gerüchte, können die vielleicht sogar die Heat schlagen? Dafür hat es dann nicht gereicht. Was in der Folge passiert? Im Jahr darauf hat man die Playoffs als Neunter verpasst. Dann gab es von 2016 bis 2020 fünf Playoff-Teilnahmen in Folge. Man war zweimal Siebter, zweimal Fünfter und einmal Vierter. Allerdings hat man jedes Mal in der ersten Playoff-Runde dann auch direkt das auskassieren müssen. Dreimal davon sogar per Sweep. Also ja, schon irgendwo hart. Man kämpft sich in die Playoffs. Für Homecourt hat es dann nur einmal gereicht, ja, aber man ja, ist immer so meistens dann auf 4 oder 5 gewesen. Also sprich, man hatte dann zumindest noch Aussichten auf ein Weiterkommen in der ersten Runde, weil man dann einen ähnlich starken Gegner bekommt auf den Positionen. Aber dann ja, ist man einmal in 7 Spielen gegen die Cavs ausgeschieden, 2018, auch eine Serie. Ich glaube, da habe ich sogar alle 7 Spiele gesehen. Das war so dieser Trümmerhaufen von den Cavs, den LeBron trotzdem in die Finals getragen hat. Das war ja ein ganz cooler Run. Aber ja, zurück zu den Pacers. Ja, und danach ist man im 2019 von den Celtics gesweept worden und im Jahr darauf dann nochmal von den Heat. Also ja, da hat einfach vieles nicht so hingehauen. Und jetzt in der vergangenen Saison ist man dann wieder Neunter geworden. Also sprich, man hat es im Play-In-Tournament dann nicht geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und ja, was hat man in der Folge gemacht? Man hat den größten Move tatsächlich nicht in der Free Agency gemacht oder beim Draft, sondern auf der Trainerposition. Man hat sich von Coach Bjorkgren getrennt und Rick Carlisle zurückgeholt, der bereits um die Jahrtausendwende einige Jahre bei den Pacers gecoacht hat. War dann viele Jahre in Dallas und ist jetzt mal wieder zurückgekehrt zu dem Team, wo er ja als Coach dann so das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten ist und das erste Mal richtig erfolgreich war. Und ja, ich denke, Rick Carlisle ist jetzt wirklich so der letzte Versuch mit dem Kern, den man aktuell hat, nochmal erfolgreichen Basketball zu spielen. Ob das gelingen wird, da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ja, ich denke, das ist wirklich jetzt so die letzte Option, die man gezogen hat, um nicht den Kern, den man aktuell aus Brockton, Warren, Turner und Sabonis hat, bevor man den dann letztendlich aufbrechen wird. Aber natürlich muss ich jetzt auch dich wieder fragen, wie siehst du die Pacers aktuell und gerade auch diese Entwicklung in den letzten Jahren, dass man immer, ja, zwar ganz ordentlich irgendwo gespielt hat, aber nie den ganz großen Wurf geschafft hat.
Ist schwierig einzuschätzen, weil besonders dann, wenn man da so als Außenstehender drauf guckt, der jetzt ja die Pacers auch nicht so krass über die letzten Jahre verfolgt hat, dann kommt einem das halt echt so vor, als würden die Pacers halt einfach auf der Stelle treten und nicht so wirklich vorankommen und einfach so, ja, so ein bisschen im Mittelfeld gefangen sein. Klar, wenn man sich dann auch regelmäßig für die Playoffs qualifiziert, ist ja alles gut und das ist ja auch schon mal mehr als andere Teams in der Zeit erreicht haben. Aber ja, da fehlt es halt echt irgendwie so ein bisschen an diesen großen Schritt nochmal, den man machen muss, beziehungsweise vielleicht so dieses letzte Puzzleteil, um da nochmal, ja, eine Kategorie, sag ich mal, höher zu gehen. Und ja, deshalb ist schon irgendwo schwierig, weil jetzt wirklich die ganzen letzten Jahre quasi immer auf der Stelle zu treten, das ist natürlich auch für eine Franchise extrem, ja, bitter, sag ich mal, und auch ermüdend irgendwo, wenn man es immer wieder versucht und es aber wirklich nie, man es nie schafft, sich weiterzuentwickeln. Und da muss man jetzt sagen, also von allen Off-Season-Moves überhaupt, kann man jetzt schon vorwegnehmen, die wichtigste Personalie war jetzt eben, einen Rick Carlisle als Coach zu verpflichten. Wird für mich extrem ungewohnt sein, ihn nicht an der Seitenlinie von den Dallas Mavericks zu sehen, sondern halt jetzt wieder bei den Pacers. Aber ja, er natürlich, also vom reinen ja, Ruf her und auch, was er jetzt in den Jahren überall gezeigt hat, er zählt halt einfach zu den besten Trainern der Liga. Und ja, wenn er es nicht schafft, dieses Team, sag ich mal, aufs nächste Level zu heben, dann wird es halt wirklich sehr schwierig und dann muss man da wirklich wahrscheinlich zusehen, dass man irgendwie diesen Kern aufgebrochen bekommt, weil ansonsten muss jetzt irgendwas passieren. Also es ist irgendwie so ein Make-or-Break ja jetzt, finde ich, für die Pacers. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, das ist, denke ich, eine sehr passende Bezeichnung dafür, denn ja, man hat jetzt einige Jahre schon auch diesen Frontcourt aus Turner und Sabonis, wo viele auch der Meinung sind, dass das eigentlich funktionieren müsste. Beispielsweise weiß ich, dass der gute Chris vom Airball-Podcast auch immer, wenn er über die Pacers spricht, betont, warum funktioniert das nicht, wie kann das sein? Auch Grüße an dieser Stelle in die Richtung. Und ja, ich sehe das ganz genauso. Also an sich sind das doch zwei Spieler, die zusammen harmonieren müssten, weil du einmal mit Miles Turner den hast, der gerade in der Zone eigentlich ja erstmal auf der einen Seite den Ring beschützen kann, aber auch eine ordentliche Athletik mitbringt, um vorne dann mal Cuts zu laufen und dann auch am offensiven Brett vielleicht einen anderen Rebound zu holen oder ein bisschen das Footback-Game durchzuführen. Dann hast du einen Sabonis, der auch defensiv alles andere als ein Loch ist und der auch in der Offensive verdammt viele Skills mitbringt. Und deshalb ist das für mich auch ein Rätsel, warum das bisher nie funktionieren konnte. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das vielleicht tatsächlich einfach nur am Coach gelegen hat, der einfach nicht das richtige System gefunden hat, damit diese Harmonie dort dann auch funktioniert. Und da Rick Carlisle ja ein absolutes Mastermind ist als Coach, hast du ja auch schon gesagt, dass er da einer der Besten ist. Und als Mavs-Fan hast du das natürlich auch miterlebt, was der drauf hat am Taktikboard. Und deshalb ist das auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass er letztendlich der Schlüssel ist, damit das so funktioniert, wie es ist. Und ja, ich denke, wenn auch er nicht in der Lage sein sollte, dieses Problem in den Griff zu bekommen, dann da muss man da einfach agieren und personell was verändern.
Ja, das ist dann wirklich unausweichlich. Und ja, ich glaube wirklich, dieses Mysterium quasi um Sabonis und Turner, das beschäftigt, glaube ich, wirklich die ganze NBA-Welt, wenn man halt an die Pacers denkt, weil mir geht das ganz genauso wie dir und auch Chris und wahrscheinlich 95% allen, die sich irgendwie mal mit den Pacers auseinandersetzen, weil ich sehe da auch eigentlich den Fit zwischen den beiden eigentlich als total gut und gegeben an und eigentlich müsste es funktionieren, allerdings tut es das halt eben nicht und ja, wenn man da jetzt natürlich den Coach für verantwortlich machen kann, dann ja, kann man jetzt halt wirklich sagen, dann ist es mit Rick Carlisle quasi die letzte Möglichkeit, weil wenn selbst er das nicht hinbekommt, dann muss man einfach irgendwie sagen, okay, dann funktioniert das auch einfach bei den beiden nicht und dann muss man sich quasi zwangsläufig von einem der beiden trennen und sogar vielleicht einfach noch mehr aufbrechen, weil, das muss man auch sagen, die Pacers spielen jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit in diesem Kern zusammen. Allerdings, ja, wie gesagt, wenn man einfach diesen nächsten Schritt nicht machen kann, dann muss es da halt auch einfach mal personelle Veränderungen geben und das nicht nur auf der Position des Headcoaches.
Ja, die müsste es dann geben. Allerdings können wir jetzt auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, dass es die in diesem Sommer jetzt nicht wirklich gegeben hat. Wir können ja einfach mal direkt in die Off-Season-Moves reingehen, beziehungsweise in den Draft. Und da müssen wir nochmal eine Geschichte von unserer ganz persönlichen Draft-Night aufgreifen. Wir hatten es ja schon an anderer Stelle erwähnt, dass wir den per Zoom gemeinsam mit Andi vom Airball-Podcast und Sandro von Dallas Mets Germany dann verfolgt haben. Und als man an 13. Stelle dran war, haben wir schon so ein bisschen gesagt, ja, ist im Endeffekt eigentlich völlig egal, wen die Pacers auswählen. Rookies haben unter Rick Carlisle nur mal schlechte Karten, wenn sie nicht gerade Luka Doncic heißen. Also vielleicht nimmt man einfach einen, ja, Veteran unter den Rookies, also einen älteren Spieler. Und was passiert? Man hat sich für Chris Duarte entschieden. Ich glaube, er ist der einzige Spieler in diesem Draft, oder zumindest der einzige Relevante, der älter ist als ich. Zwei wie nur einen Monat oder so, aber ja, er ist tatsächlich älter als ich, also ne, warum auch nicht. Und ja, das scheint tatsächlich so ein Wunsch von Rick Carlisle gewesen zu sein, dass man da einfach sich noch einen Guard reinholt, einen Shooting Guard in dem Fall, der ja 4 Jahre im College gespielt hat, dementsprechend ein bisschen Erfahrung mitbringt und den man jetzt nicht mehr unbedingt entwickeln muss oder kann oder wie auch immer, denn das ist ja nun mal als Coach nicht so sein Ding, er hat ja irgendwo andere Interessen. Und ja, ansonsten hat man natürlich im Draft noch ein paar andere Picks gehabt oder auch undrafted Player gesigned. Bin ich aber auch ehrlich, möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht sonderlich vertiefen, denn wie gerade schon gesagt, die werden unter Rick Carlisle einfach nicht die ganz große Rolle spielen. Namentlich kann man sie ja vielleicht mal nennen. Man hat an Position 22 noch Isaiah Jackson bekommen. Er ist ja zwar von den Lakers gepickt worden, aber eben zu den Pacers getradet worden. Er, Freshman von Kentucky, also er tatsächlich ein sehr junger Spieler, ein Big Man in dem Fall. Bei ihm sehe ich es dann schon deutlich schwieriger, gerade da er auf den Big-Man-Positionen man da auch Leute hat, wie eben Turner und Sabonis. Und Sabonis kannst du ja sogar auch als Center einsetzen. Und da ja, er ja auch primär als Center gespielt hat am College, wird es für ihn dann wahrscheinlich dann doch ein bisschen schwieriger, da Minuten zu bekommen. Ansonsten, Wen hat man da noch als Rookies reingeholt? Man hat da Dejon Jarrow oder so ähnlich. Er war undrafted, genauso wie Terry Taylor und Duane Washington Jr. Finde ich auch sehr interessante Namen. Also voll in der Aussprache, das überfordert mich gerade komplett, obwohl das augenscheinlich Amerikaner sind. Naja, wie auch immer, aber ich denke, die werden dann entweder in der G-League spielen oder ja, vielleicht auch noch anderweitig irgendwie verwendet, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werden das wirklich für ein Jahr erstmal G-League-Spieler sein. Und ja, deshalb, also der Einzige, den ich da jetzt sehe, der Minuten bekommen kann, ist eben Chris Duarte und vielleicht in geringerem Maß dann auch noch ein Isaiah Jackson. Ja, aber ansonsten, ja, deine Meinung zum Draft von den Indiana Pacers?
Haben auf jeden Fall für den zweiten großen Lacher des Abends gesorgt bei mir persönlich. Den ersten habe ich ja schon in der Preview mit den Kings ausgeführt, als sie sich dann für Davion Mitchell entschieden haben und ich das quasi vorab auch so ein bisschen gecallt habe. Und natürlich dann der Chris Duarte-Pick, wo man es quasi auch gesagt hat, ey, okay, unter Kyle ist eigentlich ganz egal, was du dir für einen Rookie draftest und dann draften sie sich wirklich den Ältesten. Herrlich, vor
Aber ich muss
allem
dich
dann noch
korrigieren, es war
Sandro da.
eigentlich sogar erst der dritte Lacher, denn an Position 12 gab es ja diesen Joshua Primo-Pick von den Spurs, wo wir gefühlt zu viel alle gleichzeitig gesagt haben, wer ist das?
Ja, gut, ja, kann man auch als Lacher werten. Ich würde eher sagen, er hat halt, wie gesagt, für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Bei dem Duarte-Pick war es halt, und auch bei Mitchell war es halt so ein bisschen eher, dass man es quasi so vorab so ein bisschen gecallt hat, beziehungsweise so gesagt hat, ey, das machen die doch jetzt safe und dann ist es wirklich passiert. Herrlich auch danach dann die Aussage von Carley, als er zu den Rookies befragt wurde und so ein bisschen gesagt hat, so, ja, das sind gute Jungs, die über Talent verfügen und wenn die hier viel lernen, gute Arbeitseinstellung und alles zeigen, dann haben sie eventuell die Möglichkeit, bei uns in die Rotation zu rutschen. Also typische Rick Carly-Aussage und war natürlich auch sehr cool, dass wir dann auch noch Sandro dabei hatten, mit dem ich dann da quasi ein bisschen zusammen drüber lachen musste, weil ja, wir natürlich so dieses Schicksal dann geteilt haben in der letzten Zeit mit Rick Carly als Head Coach, weil du hast es ja auch schon richtig gesagt, solange du da jetzt nicht irgendwie so ein Jahrhunderttalent wie Luca dabei hast als Rookie, wird es eher schwierig, Spielzeit unter Rick Carly zu sehen. Von daher war das auf jeden Fall für mich persönlich trotzdem ein Highlight der Draft, der Auftritt der Pacers hier, beziehungsweise halt überwiegend Carlisle. Aber ja, im Großen und Ganzen hast du ja, denke ich, auch schon gesagt, Duarte hat man wahrscheinlich genommen, weil er jetzt noch am ehesten sofort helfen kann. Die anderen Spieler sind noch so jung, die werden besonders unter Carlisle kaum Einsatzminuten bekommen und für sie wird es wahrscheinlich auch besser sein, erstmal in der G-League aufzulaufen. Von daher, ja, war die Draft jetzt eigentlich nicht so der große Faktor für die Pacers.
Ja, richtig. Die Draft war nicht der ganz große Faktor für die Pacers. Der Rest der Offseason aber eigentlich auch nicht wirklich. Welche Spieler hat man sich sonst noch reingeholt? Also der relevanteste Name, den man da gesigned hat, ist, denke ich, ein Torrey Craig, der letztes Jahr erst bei den Bucks war und da gar nicht funktioniert hat. Dann nochmal zu den Suns gegangen ist und dann in den Playoffs dann doch zumindest wieder Minuten gesehen hat. Zwar auch nicht da das gezeigt hat, was er dann noch ein Jahr zuvor bei den Nuggets in den Playoffs gezeigt hat, aber auf jeden Fall schon mal wieder die richtige Richtung zu erkennen bei Torrey Craig. Er auch ein Spieler, den ich einfach sehr mag, bringt dem Team jetzt auch nochmal einen Boost in der Defense. Ihn hat man gesigned für 2 Jahre. Also falls er tatsächlich doch wieder auf den absteigenden Ast sein sollte, hat man dann die Zukunft auch nicht komplett mit verbaut. Ansonsten hat man von deinen Mavs noch Nate Hinton gesigned. Ich muss gestehen, in der Vorbereitung habe ich diesen Namen das erste Mal so richtig gelesen. Kannte ich ehrlich gesagt nicht. Also er wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob er einfach so viel Eindruck bei Ricarda hinterlassen hat, dass er gesagt hat, ja komm, den kann man haben, dann holt mir den mal rein. Also vielleicht kannst du da,
Wenn dann nur im
wenn dann
Training.
nur im Training, ne? Hättest du gedacht, ah, der ist einfach der perfekte Sparringpartner oder sowas, keine Ahnung, frage mich nicht. Also da ist wirklich so, was das Signings angeht, außerhalb der Draft nur Torrey Craig wirklich großartig zu nennen. Auf der Abgangsseite sieht es dann ja vielleicht ein bisschen anders aus. Also der relevanteste Verlust ist, denke ich, ein Doug McDermott, der bei den Spurs jetzt ordentlich Geld kassiert. Da sind wir auch schon vor 4 Folgen, müsste es glaube ich gewesen sein, drauf eingegangen. Genauso wie ein Aaron Holiday, der zu den Washington Wizards jetzt gegangen ist. Ja, ansonsten gab es noch ein paar andere Namen, die man da nennen kann, wie Cassius Stanley, der nach wie vor Free Agent ist. Also ja, auch nicht so die ganz großen Begehrlichkeiten weckt, also dementsprechend auch nicht ganz so der wertvolle Spieler. Gleiches gilt für Jakarr Sampson, auch er jetzt Free Agent geworden. Oder auch Amida Bremer oder so ähnlich. Der hatte einen Two-Way-Contract, der jetzt ausgelaufen ist. Dementsprechend auch nicht sonderlich relevant für das Team. Also kann man im Großen und Ganzen sagen, man hat einen erfahrenen Rookie geholt und Torrey Craig und hat im Gegenzug Doug McDermott und Aaron Holiday verloren. Da finde ich, kann man an dieser Stelle vielleicht sogar schon sagen, dass man, was das Personal insgesamt angeht, dann doch nochmal etwas schlechter ist als im vergangenen Jahr. Wir haben sie jetzt trotzdem auf der gleichen Position eingerankt, weil ich denke, das, was ausschlaggebend sein wird für den Verlauf der Saison, ist dann irgendwo doch der Rick Carlisle-Effekt, oder wie stehst du dazu?
Ja, das wird auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt bei den Pacers sein für dieses Jahr. Ansonsten kann man sich das ja auch kaum erklären, dass man personell so wenig verändert hat. Also der Kader ist halt wirklich im Grunde genommen fast derselbe. Man ist, wäre ich jetzt auch bei dir, eher noch schlechter geworden, aber wenn, dann halt auch nur minimal. Wie gesagt, so ein Shooter wie Doug McDermott, den kannst du eigentlich in jedes Team reinstellen. Da freut sich jedes Team drüber. Anscheinend wollten die Pacers ihn halt aber nicht behalten oder auch, wenn nicht, so bezahlen, wie es jetzt eben die Spurs gemacht haben. Tut dann natürlich schon weh, wenn man so jemanden verliert, aber gut. Im Endeffekt waren es jetzt wirklich nicht die großen Moves, aber ja, das zeigt halt auch so ein bisschen bei den Pacers, wie es jetzt dann auch so über die letzten Jahre gelaufen ist, beziehungsweise was man so ein bisschen ja für eine Selbsteinschätzung hat, weil man muss ja den Kader dann zwangsläufig auch für gut genug halten, dass man sagen kann, okay, hier scheint es wirklich irgendwie nur an der taktischen Ausrichtung oder so zu liegen, und von daher, ja, ist jetzt auch das Zeichen, was sie damit senden, natürlich klar, wir vertrauen da Rick Carlisle total und setzen alles halt auf die Coach-Karte. Allerdings, so sehr ich einen Rick Carlisle auch schätze und ich finde, natürlich haben die Pacers auch jetzt natürlich eine absolute Upside nach oben. Würdest du mir jetzt sagen, die Pacers schaffen es auch, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren, würde ich sagen, okay, dann war es wahrscheinlich tough in diesen Osten, aber kann ich mir vorstellen, definitiv. Aber wie gesagt, dass der Carlisle-Faktor halt so groß ist, in diesen Osten mitzuhalten, wo halt andere Teams in ganz anderen Sphären in der Offseason gehandelt haben, kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass dann wirklich, sag ich mal, nur dieser Carlisle-Effekt, auch wenn er zu den besten Coaches der Liga zählt, dass er so groß sein wird, dass man da so klar an den anderen Teams vorbeizieht. Deswegen, glaube ich, wie gesagt, oder glauben wir ja auch beide, dass die Pacers gar nicht mal so den großen Sprung machen werden, den sich das Franchise natürlich mit Sicherheit auch erhofft und den sich wahrscheinlich auch die Fans erhoffen, sondern dass es quasi so laufen wird wie in den letzten Jahren, dass man ein bisschen auf der Stelle rumtritt und ja, einfach nicht den nächsten Schritt macht, und ja, dann wird halt das eintreten, was wir jetzt eigentlich ja auch als zwangsläufig ansehen, dass man da einfach dieses Projekt beziehungsweise diesen Kern irgendwie aufbrechen muss, einfach um für Veränderungen zu sorgen. Aber ich lasse mich überraschen, wie gesagt, vielleicht läuft es auch unter Carlisle so gut, dass die Pacers deutlich besser abschneiden. Mich würde es zumindest nicht total überraschen.
Ja, also ich finde es ganz interessant. Also wir sagen, der Kader ist ein bisschen schlechter geworden. Ich denke trotzdem, dass das Team dennoch besser spielen wird. Aber man bleibt trotzdem auf Position 9. Was eben zum einen am Carlisle-Effekt liegt, dass man da sich trotzdem verbessern kann. Zum anderen tritt man auf der Stelle, weil, wie du richtigerweise gesagt hast, andere Teams im Osten dann nochmal ganz andere Schritte nach vorne machen konnten. Und ich finde, einen Namen, auf den sind wir jetzt noch nicht eingegangen, der ist ja auch so ein bisschen sowas wie ein halber Neuzugang, denn ich kann man sagen, er ist kein echter Neuzugang, weil er schon ein paar Jahre das spielt, TJ Warren, aber der hat die letzte Saison mehr oder weniger komplett verpasst. Und da muss ich auch sagen, wenn der, ich sag mal, 90% von dem erreicht, was er in der Bubble geliefert hat, auch diese unfassbaren Scoring-Games, er war, glaube ich, in diesen ich weiß nicht mehr genau, wie die NBA das bezeichnet hat, aber diese Spiele in der Bubble, bevor die Playoffs angefangen haben, auch diese letzten Regular-Season-Games, da war er, glaube ich, sogar der beste Scorer der Liga oder zumindest lange Zeit ganz weit vorne mit dabei. Ich sag mal, wenn er wirklich so ungefähr in die Nähe wieder von dem kommt, was wir da von ihm gesehen haben, dann ist das Team natürlich offensiv auch nochmal um einiges gefährlicher als das, was wir da jetzt auch letztes Jahr gesehen haben. Dann würde ich auch sagen, dann kannst du vielleicht sogar tatsächlich direkt in die Playoffs gehen, aber dann muss eben das, was Rick Carlisle verändern möchte, sofort greifen, und TJ Warren muss wieder TJ Warren aus der Bubble sein. Und naja, das ist einfach schwer vorzustellen, dass beides eintritt und dann auch die Konkurrenz dann vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen bleibt. Deshalb denke ich, ja, macht man dann auch nicht das allermeiste verkehrt, wenn man das Team dann irgendwo wieder in einem sehr ähnlichen Bereich einordnet wie in der vergangenen Saison.
Ich fand das jetzt gerade sehr interessant, weil ich hatte erst gedacht, so nach den ersten Wörtern von dir, dass du auf einen anderen Spieler abzielst, aber dann, klar, besonders als du gesagt hast, er spielt da schon länger, war auch irgendwo klar, dass es auf TJ Warren hier auslaufen wird. Nicht, dass tatsächlich du sprichst eventuell von Caris LeVert, der ja auch ein Teil der vergangenen Saison halt ausgesetzt hat, beziehungsweise verpassen musste, da ja bei ihm im Zuge dieses Trades damals, war ja auch ein Bestandteil dieses Monster-Harden-Deals, wo man ehrlich sagen musste, ja, er den Pacers glücklicherweise irgendwo in die Hände gefallen ist, weil das war ein sehr solider Gegenwert für einen Oladipo, der zuvor schon signalisiert hat, dass er nicht bleiben möchte. Und natürlich auch glücklicherweise war er Bestandteil dieses Trades, weil so wurde halt bei einer medizinischen Untersuchung festgestellt, dass bei ihm in der Leber sich ein Tumor gebildet hat und dieser wurde halt operativ entfernt, was natürlich sehr gut war, dass das frühzeitig erkannt worden ist und er hat, dass der Junge dann überhaupt zum Ende der Saison schon wieder auf dem Basketballparkett stand, war ja auch eine super Nachricht, hat mich richtig gefreut und ja, er hat ja auch dann direkt wieder, sag ich mal, gut abgeliefert und ja, er eigentlich auch so ein Name, dadurch, dass er ja auch so ein halber Neuzugang ist, sag ich mal, zumindest noch nicht allzu lange dabei war, ist er ja jetzt, sag ich mal, dann doch vielleicht noch einer, der so ein bisschen neuen Wind als Spieler mit reinbringen kann, neben den Carlisle als Coach und ja, er vielleicht so der Name, wo ich sagen könnte, ey, das könnte wahrscheinlich sogar dann der positivste Faktor bei den Pacers in dieser Saison sein. Weil selbst wenn das dann wieder mit Sabonis und Turner im Frontcourt nicht klappen sollte, glaube ich einfach dieser Backcourt aus Brockton und LeVert, der wird gut abliefern. Dazu hast du dann halt mit einem TJ McConnell auch noch einen eher defensiv veranlagten Guard von der Bank. Also da, finde ich, sind die Pacers definitiv gut aufgestellt und ja, jetzt habe ich dir quasi schon wieder so ein bisschen was vorweggenommen. Und zwar, wenn wir halt wieder den Bogen zu dem potenziellen Lineup auf die nächste Saison schlagen möchten.
Ja, können wir jetzt auch an der Stelle natürlich dann gerne direkt mit weitermachen. Ich denke mal, so ein paar Positionen sind auf jeden Fall sehr safe besetzt. Also ich denke da an Malcolm Brogdon, der mit großer Sicherheit der Starting Point Guard sein wird. Auf Shooting Guard muss man dann vielleicht sogar schon ein bisschen gucken, ob man da einen Caris LeVert einsetzt oder vielleicht dann doch eher als Backup-Point-Guard, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man da mit ihm plant. Ansonsten könntest du auf der 2 natürlich auch einen Justin Holiday einsetzen, der, ja, wenn ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenke, dann auch der wahrscheinliche Kandidat ist an der Stelle. Ja, wenn er wieder fit ist, dann auf jeden Fall ein TJ Warren, auch ganz klar gesetzt als Small Forward. Ja, und im Frontcourt, da sollten eigentlich auch Sabonis und Turner gesetzt sein. Ich weiß nicht, ob Rick Carlisle vielleicht auch sagt, nee, ich habe mir das jetzt angeguckt und fand das irgendwie nicht so richtig gut. Ich habe da irgendwie ganz neue Ideen. Glaube ich aber eher nicht. Ich denke, er wird es auf jeden Fall erstmal versuchen. Und ja, in der zweiten Reihe hast du gerade auch schon TJ McConnell genannt, der auch ein super Backup-Point Guard ist in meinen Augen. Also was er dann als Instant-Defender da immer wieder bringt, ist überragend. Es gab ja dann auch in der letzten Saison dieses Regular-Season-Game, in dem er ein Triple-Double hatte mit Steals, also sehr, sehr cool. Sieht man nur sehr, sehr selten. Ja, ansonsten hast du dann noch Jeremy Lamb, Torrey Craig, Goga Bitadze, das wandelnde Meme, auch sehr cool. Oder auch O'Shea Brissett, der ja gerade zum Ende der vergangenen Regular-Season dann auch nochmal gezeigt hat, was in ihm steckt. Also ja, ich denke, das ist schon alles andere als ein uninteressantes Team, aber jetzt auch nicht ein Team, was ich mir jetzt in meinem League Pass unbedingt geben muss. Deswegen meine ich ganz am Anfang auch schon so ein Team, das ist so irgendwo, was das Interesse angeht, im Mittelfeld. Klar willst du irgendwie gucken, ob ein Carlisle es jetzt schafft, Sabonis und Turner miteinander funktionieren zu lassen und auch, was Spieler wie Caris LeVert und TJ Warren jetzt nach der ein bisschen verseuchten Saison dann letztes Jahr jetzt bringen können, aber ja, ist jetzt auch kein Spieler dabei, wo ich sage, boah, ey, der alleine bewegt mich dazu, jetzt ein Spiel von den Pacers zu gucken.
Nee, das definitiv nicht. Da muss man wirklich eigentlich schon fast sagen, das ist auch eher so eine Floskel, die man vielleicht so eher, oder die ich zumindest eher aus dem Fußball kenne, wenn dann ist so sagt von wegen, ja, der Trainer ist der Star oder so und nicht unbedingt ein einzelner Spieler, einfach weil es da so ein großer Name ist. Deshalb, ja, die Pacers für mich werden es auf jeden Fall ein Pflichtprogramm sein, zumindest ab und zu, um reinzugucken, einfach um zu sehen, wie Carlisle es bei denen jetzt wieder macht. Und ja, ansonsten hast du das aber, denke ich, schon relativ passend beschrieben. Wenn es so wirklich so kommen sollte und Caris LeVert erst mal von der Bank kommen sollte, dann wäre es für mich sofort der Pick als Sixth Man of the Year. Also da setze ich volles Vertrauen in den Jungen, wenn es so kommen würde, weil ich glaube, da wird er definitiv auch für einige Punkte von der Bank sorgen. Und das ist ja eigentlich fast immer mit das Hauptausschlagskriterium bei diesem Award. Und ja, von daher mal schauen, ob so passieren wird. Ich glaube, ich sehe ihn eher noch als Starter und dann eventuell einen Holiday oder einen Warren von der Bank. Aber ja, einfach mal schauen. Im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, es wird einfach ein super interessantes Jahr für die Pacers. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich Make or Break. Wenn man jetzt halt in dieser Saison, wie wir es jetzt voraussagen, irgendwo halt wieder in den Play-Ins landet und sich dann vielleicht doch nicht für die Playoffs qualifiziert, dann ja, kann man da halt, wie gesagt, bei den Pacers einfach nicht zufrieden sein. Von daher muss dann eigentlich was passieren und eigentlich so ein bisschen will man das ja dann auch, sag ich mal, bei so Franchises, wo man eher ja jetzt nicht so total drinsteckt, da ist ja auch einfach immer cool und interessant zu verfolgen, wenn da irgendwelche spektakulären Trades oder so passieren, weil das kann man sich ja dann auch immer groß ausmalen, so wie wird ein Sabonis in einem anderen Team funktionieren, wie wird ein Brockton in einem anderen Team funktionieren, von daher, ja, mal schauen, was das dann so geben wird, aber nichtsdestotrotz, denke ich, werden die Indiana Pacers auf jeden Fall eine sehr solide Saison und auch Rolle in der kommenden Saison spielen, ne? Oder? Ja,
definitiv, ich denke, das haben wir jetzt auch ausführlich beschrieben, man hat da irgendwo noch ungenutztes Potenzial, was ein Riccala jetzt entfachen soll, kann durchaus funktionieren, muss es aber eben auch nicht. Deshalb denke ich, macht man da im Mittelfeld nichts verkehrt. Und ja, jetzt wäre nochmal meine Frage, ob du nochmal was zu den aktuellen Pacers hast, denn ansonsten hätte ich nochmal einen Punkt, den ich ansprechen möchte.
Ich kann mir denken, über was du reden möchtest, aber nein, ich habe nichts zu den aktuellen Pacers, deswegen würde ich dir den Ball direkt wieder zurückspielen.
Ja, sehr schön. Den Lopez, den fange ich ab und schmeiß den Ball dann durch den Korb, denn auf Netflix ist jetzt vor.
Sauber, es ist für mich.
Ja. Denn vor ein paar Tagen ist auf Netflix eine neue Doku gedroppt zum Thema Basketball, was jetzt auch nicht jeden Tag dort passiert, aber eine, die ich mir, glaube ich, auch direkt innerhalb der ersten ein oder zwei Tage dann angeschaut habe. Ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast, aber es geht auf jeden Fall um diesen legendären Tag bei Malice at the Palace, der, ich weiß das Datum nicht genau auswendig, ich glaube, es war der 19. November 2004, nagel mich nicht drauf fest. Ja, zu einer Zeit, als die Indiana Pacers ja so mit ihre Hochzeit hatten, das Team damals mit Ron Artest, Jermaine O'Neal, so als die beiden Topstars, ja, haben an diesem Tag dann noch für einen waschechten Skandal gesorgt. Also falls ihr diese Geschichte nicht kennt, würde ich euch da auf jeden Fall mal auf die Netflix-Doku verweisen, da die wirklich auch sehr gut gemacht hat und auch gerade die Karriere von Jermaine O'Neal noch mal ein bisschen genauer beleuchtet hat, der, ja, ich denke, das kann man schon so sagen, an dem Tag, wo ich den absoluten Wendepunkt in seiner Karriere erleben musste. Er galt als ja, absolutes Top-Talent. Ich habe sogar gelesen, dass teilweise er als einer der künftig besten Spieler aller Zeiten gehandelt wurde, zumindest zu dem Zeitpunkt, was er dann, Spoiler-Alarm, nicht geworden ist. Und ja, deshalb, wo wir gerade bei den Pacers waren, nochmal so ein paar Jahre zurück, als das Team wirklich noch richtig gut war, galt noch als Meisterschaftskandidat oder als Top-Kandidat in der Saison. Deshalb würde ich das auf jeden Fall nochmal empfehlen wollen. Und jetzt würde ich dich auch noch fragen, hast du das schon gesehen oder ist das noch auf deiner Liste? Wie sieht es da bei dir aus?
Ich habe tatsächlich schon mal reingeguckt, aber habe es dann nicht zu Ende geguckt. Also ich glaube, ich habe die erste Viertelstunde gesehen und dann irgendwie doch wieder was anderes gemacht oder so, beziehungsweise oder es dann nebenbei laufen lassen. Und wenn man dann so eine Doku nur so halb verfolgt, dann bringt das ja auch nicht so viel. Ganz deshalb, großer Fehler, ich muss es auf jeden Fall noch zu Ende sehen. Ja, aber da muss ich auch sagen, also da hat mich das Thema irgendwie nicht so gecatcht. Also normalerweise großer Fan halt auch von solchen Basketball-Dokus, wenn die so groß aufgezogen sind. Und natürlich ist das eine krasse Story und so. Aber das hat mich jetzt beispielsweise so, wenn ich es mit der letzten großen Basketball-Netflix-Doku von Tony Parker vergleiche, das hat mich ganz anders gefesselt, weil es natürlich auch interessanter war, weil es, sag ich mal, um den genauen Verlauf von der Karriere von einem Spieler ging. Und jetzt nicht nur so von einem Ereignis, aber nee, muss ich sagen, hat mich zumindest halt in diesen ersten Minuten noch nicht so gecatcht, aber werde ich definitiv irgendwann nochmal zu Ende gucken.
Kannst du denn die Story, um die es in der Doku geht, vorher schon oder war das jetzt auch völlig neu für dich?
Ich hatte das am Rande mal irgendwo aufgeschnappt. Kann sein, dass es mal irgendwie ein alter Spox-Artikel oder so war oder ich das irgendwann mal im Zuge auch mit Carly oder so gehört habe, weil er war da, zu der Zeit ja tatsächlich dann auch Headcoach in seiner ersten Amtszeit bei den Pacers. Aber jetzt so krass verfolgt habe ich das damals noch nicht. Oder mich da zuvor krass belesen habe ich jetzt nicht, nein.
Ah ja, okay. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt die Zuhörer, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind und die NBA noch nicht so lange verfolgen, da nicht spoilern, was da passiert ist. Ich kann nur so viel sagen. Der Tag geht als einer der größten Skandale der amerikanischen Sportgeschichte in die Geschichtsbücher ein. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt so viel Sinn ergeben hat. Ich habe mich da ein bisschen verrannt. Egal. Ich denke, es ist auf jeden Fall klar geworden, was ich sagen wollte. Und deshalb auf jeden Fall mal reingucken. Ist sehr interessant und hat ja auch die NBA auch infolgedessen ein bisschen verändert, was Sicherheit in den Arenen angeht und solche Sachen. Aber ja, das auf jeden Fall nochmal erwähnt an dieser Stelle. Und ja, dann würde ich dir jetzt nochmal zumindest versuchen, den Ball zuzupassen, falls du noch gerade dringend etwas loswerden möchtest zu den Pacers, zu der Doku, zu irgendwas, was mit Basketball zu tun hat. Mach mal bitte.
Ich denke, wir haben aber jetzt schon genug über die Pacers geredet. Wir haben es, also muss ich auch Lob an dich aussprechen, dadurch, dass du jetzt nochmal die Doku angesprochen hast, ist, glaube ich, dieser Redeanteil tatsächlich jetzt gar nicht mal so krass pro Grizzlies in dieser Episode, was wir ja vorab so ein bisschen befürchtet hatten. Und ich glaube, der Part zu den Grizzlies ist trotzdem noch definitiv länger als jetzt bei den Pacers. Aber ihr habt ja auch gemerkt, bei den Grizzlies ist einfach deutlich mehr passiert als jetzt im Vergleich zu den Pacers. Von daher, ja, die Episode hat trotzdem deutlich Überlänge. Hatten wir ja eigentlich versucht, ein bisschen zu vermeiden, aber wenn dann halt bei einem Team so viel passiert, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn wir dann mal zwei Teams in der Episode haben, wo viel passiert ist. Aber gut, mal schauen, ob wir das in Zukunft noch so erleben würden. Und nee, ich hätte jetzt ansonsten nichts mehr zu den Pacers, sondern würde schon langsam in die Abmoderation gehen.
Dann will ich dich auch gar nicht aufhalten.
Alles klar. Ja, dann wie immer leite ich den Schluss ein und ja, da kann ich wie immer nur darauf verweisen, dass ihr diesen Podcast gerne beim Podcast-Anbieter eurer Wahl abonnieren könnt. Ihr könnt uns auch auf Instagram abonnieren. Ihr findet uns da unter @aufeincourtpod. Lasst uns auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts da. Die lesen wir dann auch sehr gerne vor. Da würden wir uns sehr gerne drüber freuen. Und ja, auch natürlich freuen wir uns darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielleicht einfach, wenn ihr noch Freunde, Bekannte in eurem Umfeld habt, die sich auch für Basketball interessieren, könnt ihr das ja vielleicht einfach mal empfehlen. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch wieder mit dieser Preview. Wie gesagt, wir versuchen da jetzt wieder ein bisschen einen geregelteren Ablauf reinzubekommen. Muss natürlich auch alles immer zeitlich passen. Wir hatten da jetzt leider eine etwas längere Pause zu in der vorletzten Folge, aber jetzt kommt das alles ja wieder relativ schnell aufeinander. Und ich denke, wir sind trotzdem nach wie vor auf einem guten Tempo, haben jetzt knapp die Hälfte geschafft und in circa einem Monat geht dann auch schon wieder die neue Saison los. Von daher denke ich, sind wir da auf einem guten Weg. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Bedanke mich natürlich auch immer, wie immer bei dir, Tim, fürs dabei sein und ja, gebe dir auch wie immer die letzten Worte und verabschiede mich schon mal bei den Zuhörern. Macht's gut, bis dann und ciao.
Vielen Dank fürs Reinhören, seid auch gerne beim nächsten Mal wieder am Start und schaut euch auf jeden Fall die Doku Malice at the Palace an. Deswegen sage ich dann an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, bis dann, ade und tschüss.